Werbung.
So, Herrschaften, wir wissen noch nicht, gegen wen Deutschland im 16. Finale bei der WM 2026 spielen wird. Es deutet vieles auf Paraguay hin, aber jetzt wäre auch die Zeit nach diesem 1:2 gegen Ecuador, dass wir bei bet365 Sportwetten mal darauf schauen, wie hat sich denn die Quote für die Gesamtsieger verändert. Und da ist Deutschland jetzt nur noch bei einer Quote von 17:1. Da waren wir doch knapp an 10 vor Beginn des Turniers, wenn ich mich richtig erinnere. Vorne hat sich auch was getan. Denn Frankreich ist nun alleiniger Favorit bei bet365 Sportwetten mit einer Quote von 5:1. Spanien folgt mit 6,5, dahinter Argentinien mit 7:1 und England mit einer Quote von 8:1. Also die vier Ersten sind in etwa gleich geblieben, nur die Quoten haben sich ein bisschen verschoben bei bet365 Sportwetten. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei bet365 Sportwetten nie gewöhnlich ist. Ganz wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Kap Verde schafft die Sensation. Belgien holt noch den Gruppensieg ganz am Ende der WM-Nacht. Am frühen Morgen wird es ganz wild beim Spiel Ägypten gegen den Iran. Gruppensieger ist auch Frankreich. Leider bleibt uns aber das Duell der Tormonster beim Spiel gegen Norwegen verwehrt. Dafür bekommen wir in der Nacht zum Sonntag, in der nächsten Nacht, vielleicht eines der kuriosesten Spiele der WM-Geschichte. Das alles und noch viel mehr jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Guten Morgen am Samstag nach WM-Tag Nummer 16. 6 Partien, die es zu besprechen gilt, hier bei NTV Sport während der WM täglich mit neuen Folgen für euch am Start. Ich bin Kevin Schulte und ich würde sagen, wir gehen direkt rein, fangen an mit den 21 Uhr Spielen. Es war der Abschluss in Gruppe I. Wir hatten das Top-Duell Norwegen gegen Frankreich. Beide hatten sich schadlos gehalten, mit 6 Punkten in dieses Spiel gegangen. Es ging um den Gruppensieg. Norwegen musste dafür gewinnen, aber hat im Prinzip schon die weiße Fahne vor dem Spiel gehisst, denn der norwegische Trainer Ståle Solbakken, der war mal Trainer vom 1. FC Köln, der wechselte 10-mal durch, also hat fast die gesamte Mannschaft durchrotiert. Auch Erling Haaland, das Tormonster, hat das ganze Spiel über auf der Bank gesessen, also dementsprechend kein Duell Haaland gegen Mbappé. Mbappé hat aber auch nicht die Schlagzeilen geschrieben, hat kein weiteres Tor hinzufügen können, ist also Messi weiterhin 2 Tore hintendran in der ewigen WM-Torjägerliste. Stattdessen Ousmane Dembélé, der allen die Show stiehlt, mit 3 Toren im ersten Durchgang innerhalb von 25 Minuten. Dazwischen lag das 1:2 für Norwegen durch Theo Asgard, also dementsprechend kein lupenreiner Hattrick von Dembélé. Nichtsdestotrotz ein überragender Auftritt von ihm. Und damit lässt Frankreich hier keine Fragen offen, gewinnt auch das dritte Spiel sehr, sehr souverän. In der zweiten Halbzeit hätte die Partie nochmal spannend werden können, aber Strand Larsen, der verschießt einen Elfmeter gegen den französischen Ersatzkeeper Mike Maignan, der im Spiel war, und Oscar Bob, der hat danach noch eine Chance allein vor Maignan vergeben. Also Maignan hat seinen Einsatz gerechtfertigt. Der französische Co-Trainer Guy Stéphane, der hat 4-mal gewechselt, also keine Totalrotation, gerade offensiv auch nur 1-mal gewechselt. Also von daher waren die französischen Starspieler auf dem Platz. Guy Stéphane hat die Leitung übernommen bei den Franzosen, weil Didier Deschamps, der ist ja nach Frankreich gereist, weil seine Mutter verstorben ist, dementsprechend jetzt dieses Spiel vom langjährigen Deschamps-Assistenten an der Seitenlinie betreut. Und wir schalten dann jetzt rüber zu unserem Reporter vor Ort, zu Roland Peters für ntv.de in Boston im Stadion. Roland, erste Frage, war denn Frankreich so gut oder Norwegens B11, Norwegens Abwehr einfach so schwach?
Man konnte nicht so richtig sagen, ob das jetzt wirklich ein Fehler der Verteidiger war oder nicht, weil die Franzosen haben ganz breit gestanden. Also die standen mit 4 Stürmern vorne und die beiden Außen standen auf den Seitenauslinien und in der Mitte dann die beiden anderen. Das heißt, die Defensive musste sich entscheiden, lassen sie sich jetzt auseinanderziehen oder beschützen sie den Strafraum. Die haben sich dann für den Strafraum entschieden. Aber wenn dann Dembélé und Mbappé und Co. da mit Tempo auf die zukamen, dann kamen die Norweger kaum hinterher. Bei Dembélé, das fing sofort an, der erste Angriff, das war eine Rakete an die Unterkante der Latte, dann ist der Ball wieder rausgesprungen und dann nach 7 Minuten hat es dann auch direkt geklingelt, da in die lange Ecke, bisschen Körpertäuschung, einmal ein bisschen gewackelt und dann war das Ding drin und dann hat das 25 Minuten gedauert und dann stand es 3-1. Norwegen hat zwischendurch noch ein Tor geschossen, aber das war eher so, da konnte man schon absehen, das wird eher Kosmetik sein. Und das war wirklich irre. Also Dembélé konnte praktisch machen, was er wollte. Ehrlich gesagt war das aber auch deshalb, weil die Norweger einfach den Zugriff nicht bekommen haben. Die sind nicht so richtig an die Franzosen rangekommen. Die haben sehr schlau immer den Ball im richtigen Moment abgespielt und so weiter und so fort. Und irgendwie hatte man das Gefühl, die Norweger waren ganz gut, vielleicht sogar ein bisschen besser als erwartet mit einer B-11 gegen die absolute Top-11 der Franzosen. Aber die waren nicht effektiv genug. Das war das Ding. Und ihnen hat natürlich Erling Haaland total gefehlt, der wahrscheinlich von diesen 6, 7 Torschüssen aufs Tor die Hälfte reingemacht hätte. So ungefähr hatte man das Gefühl.
Was würdest du sagen, was rollt da jetzt, was kommt da möglicherweise auf Deutschland zu? Denn wir müssen ja auch erwähnen, hier ging es auch darum, wer würde in den deutschen Turnierpfad kommen. Also Deutschland spielt gegen Paraguay, das ist jetzt übrigens auch zu 100% sicher, Deutschland gegen Paraguay. Und jetzt spielt Frankreich gegen Schweden und die beiden Sieger treffen dann in Boston möglicherweise im WM-Achtelfinale nächste Woche Samstag aufeinander.
Was rollt da auf Deutschland zu? Eine absolute Offensivmaschine. Gerade diese breit gezogene Offensivreihe mit den Superstars von PSG und Bayern München mit Ulisse, die können, ja, die sind so stark. Also ich kann mir schwerlich vorstellen, wie die deutsche Defensive das wirklich wegverteidigen will. Da wird es lichterloh brennen, glaube ich. Ja, sag niemals nie. Klar, wir haben auch, unsere Abwehr ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, die Innenverteidiger gerade. Aber das ist schon wirklich allererste Kategorie. Bei den Franzosen, so wie ich die sehe, sind die einer der drei, wenn nicht sogar der Top-Favorit für mich. Da muss viel passieren, dass Deutschland die im Achtelfinale schlagen kann.
Besonders ist ja wirklich, dass die Franzosen offensiv vollkommene Freiheiten haben, dass es da gar keine bestimmten Positionen gibt. Macht es ja auch unfassbar schwer, sich darauf einzustellen.
Das hat der Interims-Cheftrainer, also der Co-Trainer, der hat das auch gesagt. Also unsere Offensivreihe, die haben keine festen Positionen, weil die Frage aufkam von einem Journalistenkollegen, ob sich das jetzt bewährt hat, dass Ulisse in der Mitte spielt und Dembélé stattdessen auf rechts. Und kann man jetzt sagen, weil in der ersten Partie war es noch andersrum, da war Dembélé in der Mitte, so ein bisschen als hängende Spitze. Das hat sich jetzt geändert, zumindest am Anfang war das so, weil Dembélé die ganze Zeit über rechts kam. Und dann hat Guy Stéphane aber gesagt, nee, bei uns ist das so, also die sind so gut, unsere Offensivreihe kann so glänzen, das ganze Team kann so glänzen und die sind auf so einem hohen Niveau, dass die keine festen Positionen haben. Die wechseln einfach durch, wie sie wollen, weil sie alle das Auge füreinander haben und miteinander spielen. Wenn sie das auf den Platz bringen, auch gegen Deutschland, dann ist das natürlich eine extreme Gefahr, weil sie total unberechenbar werden dadurch. Also sie sind sowieso schon unberechenbar durch die Einzelspieler, aber mit den verschiedenen Positionierungen dann noch mehr.
Drehen wir den Spieß nochmal um. Was hat der norwegische Trainer nach dem Spiel gesagt? Gab es da irgendwas Interessantes?
Auf der anderen Seite, bei den Norwegern, vielleicht noch was zu Ståle Solbakken. Vielleicht haben sich Franzosen auch an die Zeit von ihm beim ersten FC Köln erinnert. Als er nämlich den berühmten Satz mal sagte, man muss Flanken nicht verhindern. Wir beschützen einfach nur unseren Strafraum. Aber ja gut, selbst wenn er es gewollt hätte, wäre es sehr schwierig gewesen, weil die Franzosen sehr breit aufgestellt in der Offensive agiert haben.
Und last but not least, Roland, was ging denn atmosphärisch so auf den Tribünen ab? Wir haben ja schon das Wildeste erlebt im Turnierverlauf. Wie war das jetzt hier in Boston?
Die Norweger haben wieder ihre Rudershow abgeliefert. Also vom Fanblock-Erlebnis, sage ich mal, waren die Norweger auf jeden Fall wesentlich stärker als die Franzosen. Viel lauter, koordinierter, noch enthusiastischer. Die Franzosen haben dann lustigerweise irgendwann angefangen, kurz vor Ende, ich glaube so die letzten 10 Minuten des Spiels, auch zu rudern. Also die haben sich dann so ein kleines Ruderduell geliefert auf den Rängen, ja, in den gegenüberliegenden Kurven. Allerdings der Fanblock der Franzosen, der war wesentlich kleiner, aber es war trotzdem ganz lustig zu beobachten.
Machen wir den Deckel auf das Spiel. Frankreich super souverän, super stark mit mehreren offensiven Waffen unterwegs und demzufolge mindestens einer der Top-3-Favoriten, vielleicht sogar der Top-Favorit auf den WM-Titel. Dienstag 23 Uhr wird es für Frankreich zunächst im Sechzehntelfinale in New York gegen Schweden gehen. Norwegen spielt 4 Stunden zuvor in Dallas gegen die Elfenbeinküste. Ein weiteres afrikanisches Team, das sich qualifiziert hat im Parallelspiel, ist der Senegal. Dort ging es zwischen dem Senegal und dem Irak darum. Beide Mannschaften hatten noch eine kleine Chance auf das Sechzehntelfinale, beziehungsweise Senegal auch eine große Chance, denn die hatten ein ordentliches Torverhältnis nach den ersten 2 Spieltagen, der Irak noch nicht. Beide hatten aber gegen Norwegen und Frankreich jeweils verloren. Hier hat sich jetzt aber der Senegal klar durchgesetzt mit 5-0. In der 4. Minute fällt schon das 1-0. Dann 5-6 Minuten später gibt es eine rote Karte für einen irakischen Verteidiger nach einer VAR-Intervention. Der Schiedsrichter hatte zuerst nur gelb gegeben, dadurch das Spiel natürlich, das Offensivspiel der Iraker komplett gekillt. Die haben sich aber absolut konkurrenzfähig gehalten in der ersten Halbzeit, trotz Unterzahl aber eben keine eigenen Chancen kreiert. In der zweiten Halbzeit geht es dann allerdings für den Irak dahin. Doppelschlag, 56. 59. Minute, Ismail Assar und Pap Gay mit den Treffern zum 2-0 und 3-0. Gay auch mit dem 4-0 dann wenigen Minuten später und in der 82. Eliman Jai zum 5-0 Endstand. Das erste Tor hatte übrigens Habib Diarra erzielt, der Vollständigkeit halber. Und Senegal dadurch durch den hohen Sieg eben als einer der besten Gruppendritten definitiv weiter. Es wird wahrscheinlich gegen England gehen, optional auch Belgien, Portugal oder Kolumbien noch möglich, aber wahrscheinlicher Gegner im Sechzehntelfinale ist England. Beim Irak halten wir fest mit 0 Punkten raus, nur gegen Norwegen in der ersten Halbzeit konkurrenzfähig gewesen und es ist die schlechteste Bilanz aller WM-Teilnehmer in diesem Jahr. 1-12 Tore, nur Tunesien war ähnlich schwach, aber die stehen bei 2-12 Toren und 0 Punkten. Weiter geht's in Gruppe H. Dort blicken wir nach Guadalajara, nach Mexiko, einer von 3 Spielorten, der jetzt sogar schon sein letztes Spiel gesehen hat. Also Guadalajara erlebt keine K.O.-Phase mehr, nur 4 Spiele. Finde ich ein bisschen schade, dass es da so ein kurzes Turnier war für den Standort in Mexiko. Das letzte Spiel, was Guadalajara erlebt, ist die Partie Uruguay gegen Spanien. Das war eine spannende Partie für die Tabelle in Gruppe H. Spanien reichte schon ein Remis für den Gruppensieg. Sie gewinnt es aber mit 1-0 und das sorgt dafür, dass Uruguay die Heimreise antreten muss. Marcelo Bielsa, El Loco, der verrückte, der kauzige Trainer der Uruguayer, hat ja einfach keinen Zugang zum Team gefunden. Das Team auch offenbar nicht zu ihm. Die haben sich ja im Turnierverlauf oder auch schon vorher teilweise komplett zerstritten. Und das hat man auch wieder gesehen. Also Uruguay wirklich mit einer peinlichen Weltmeisterschaft. Jetzt gegen Spanien war es ja sogar noch okay, ne? Aber sie konnten halt nicht so recht. Spanien wollte nicht so recht. Und dann geht dieses Spiel eben mit 1-0 an den klaren Favoriten, an den amtierenden Europameister. Die entscheidende Szene, 42. Minute, Alex Baena mit einem eigentlich harmlosen Schuss, der allerdings von Uruguays Torwartlegende Fernando Muslera, sozusagen der neue Uruguays, mit 40 Jahren ist er noch im Tor, der Schuss wird von ihm reingelassen. Also das war ein Riesenbock bei Neuer, wird ja noch diskutiert, war es jetzt ein Fehler, ein großer Fehler oder auch gar kein Fehler beim 1-2 gegen Ecuador, aber bei dieser Szene gibt es diese Diskussionen nicht, die sind nicht notwendig. Muslera wird dann auch zur Pause ausgewechselt, offenbar, so berichten die uruguayischen Medien auf eigenen Wunsch. Also wirklich, ja, das schlägt dem Fass den Boden aus, ne, was Uruguay hier für ein Turnier gespielt hat. Die letzte Szene, und das ist auch sinnbildlich, Stürmer Canobbio, dem brennen alle Sicherungen durch, geht da kompromisslos in Zweikampf, sieht folgerichtig glatt rot in der letzten Minute. Er fasst danach auch noch den Schiri an, also wirklich, was für eine traurige Performance auch des einst so stolzen Uruguays, dem ersten, historisch ersten Weltmeister aller Zeiten 1930. 1994. Sie hatten tolle 10er-Jahre mit Suarez, Cavani, Forlan im Sturm, aber das ist jetzt alles weggebrochen zum zweiten Mal in Folge, auch in der WM-Vorrunde raus. Und da ja, ist man jetzt auf dem Tiefpunkt und muss da irgendwie sich wieder nach vorne katapultieren mit dann auch, das garantiere ich, neuem Trainer natürlich. Spanien trifft auf den zweiten der Gruppe J, Österreich oder Algerien, das besprechen wir nachher nochmal. Machen wir erstmal die Gruppe H hier fertig und das müssen wir tun mit dem Blick auf die Partie Kap Verde, Saudi-Arabien. Das war ein grottenschlechtes Spiel, war langweilig, allerdings lebte das von der Spannung. Beide Teams konnten weiterkommen, Kap Verde reichte dafür schon ein Unentschieden. Weil Uruguay verliert, ist Kap Verde mit 3 Unentschieden tatsächlich Gruppenzweiter geworden. Es war ein zähes Spiel, aber ja, Kap Verde verdient auch hier Zweiter, weil sie auch in der zweiten Halbzeit die besten Gelegenheiten hatten und da eigentlich von Saudi-Arabien, obwohl die das Tor dringend brauchten, nichts mehr kam. Also Kap Verde schreibt hier das WM-Märchen weiter mit 2:2 Toren, 3 Unentschieden, 0 Siegen, 0 Niederlagen auf Platz 2 in dieser Gruppe H und sie spielen jetzt gegen den Titelverteidiger, gegen Argentinien. Was für ein unglaublicher Auftritt im Tor. Der 40-jährige Vosinha, also er ist definitiv der beste 40-jährige Torwart des Turniers. Vielleicht ist die Kap Verde-Story am ehesten vergleichbar mit Island, EM-Viertelfinale 2016. Also ja, beides Inselstaaten und beides wirklich märchenhafte Geschichten. Kap Verde übrigens auch der erste Neuling seit der WM 2006, der es aus der Vorrunde herausschafft. Damals waren das Ukraine und Ghana in Deutschland. Zum Abschluss der Nachtbesprechung gehen wir in die Gruppe G, gehen nach Seattle, Ägypten gegen den Iran. Erstmal, bevor wir über das Sportliche sprechen, die Rahmenbedingungen waren besonders. Es war ja das Pride-Match der Stadt Seattle. Das hatte die schon vor dem Turnier, vor der Auslosung ausgerufen. Die FIFA hat damit nichts zu tun. Ja, Iran wollte keine Regenbogenflaggen sehen, also da sehr viel Brimborium drumherum. Muss man jetzt mal abwarten, was da jetzt auch noch so rund um das Spiel vielleicht passiert ist. Das wird sicherlich im Nachgang nochmal Thema sein und werden wir dann gegebenenfalls, sollte da noch irgendwas nachkommen, auch nochmal aufgreifen. Wir schauen jetzt sportlich drauf. Die Ausgangslage Ägypten reichte schon ein Unentschieden. Der Trainer hat 4-mal durchgewechselt. Da waren auch einige verletzte und angeschlagene Spieler dabei. Omar Mamouche kam erst zur zweiten Halbzeit, also nur Mo Salah in der ägyptischen Offensive im ersten Durchgang aktiv. Der Iran, da war die Ausgangslage klar, darf nicht verlieren. Ein Unentschieden könnte reichen und genau da kommen wir raus. Am Ende geht es 1-1 aus. In der 5. Minute Ägypten mit dem 1-0 durch Mahmoud Sabah. In der 11. Minute verschießt Taremi einen Elfmeter. In der 14. Minute allerdings Ramim Rezaian mit dem 1-1 verwertet einen Abpraller aus fast unmöglichem Winkel zum Ausgleich und dieser Ausgleich sorgt dafür, dass der Iran zumindest hoffen kann. In der absoluten Schlussphase der Partie waren nochmal alle Schleusentore offen. Also der Iran hat die ganze Zeit eigentlich nicht den Anschein gemacht, dass man was riskieren will, in der Gefahr, dass man auch immer einen Konter kassieren kann. Ägypten auch nicht. Die hätten zwar auch die Gruppe noch gewinnen können, aber die waren auch zufrieden mit dem zweiten Platz, wussten, sie würden dann gegen Australien spielen, was auch nicht so verkehrt ist, sodass sich beide irgendwie geeinigt haben. Aber dann kam die Schlussphase, 89. Minute, Mehdi Taremi an die Latte nach einem Eckball, danach Iran mit dem vermeintlichen 2-1, aber eine Fußspitze im Abseits, danach nochmal Latte Iran, das alles ab der 89. Minute, das entscheidende Tor zum Weiterkommen fällt nicht mehr, aber sie dürfen sich eben noch Hoffnungen machen. Ägypten mit 5 Punkten Zweiter, erstmals in der K.O.-Runde, erstmals ja auch bei dieser WM überhaupt einen WM-Sieg gefeiert gegen Neuseeland und der ist ausschlaggebend für den zweiten Platz. Es geht am Freitag weiter in Dallas, 20 Uhr deutscher Zeit, Anstoß gegen Australien. Dass sie die Gruppe nicht gewonnen haben, liegt an Belgien, denn die haben zum Abschluss dann doch nochmal ein gutes Spiel hingelegt. Nach 2 Schwachen ist das ein 5-1 gegen Neuseeland. Neuseeland musste gewinnen, aber konnte das nicht mal ansatzweise irgendwas Offensives bewerkstelligt. Also Neuseeland wirklich ein schwaches Team, was nichts zu bestellen hatte gegen Belgien. Ja, war vielleicht so ein bisschen Vintage-Belgien, allerdings auch ohne Gegner. Nach 28 Minuten hochverdientes 1-0 durch Trossard. Der markiert den Doppelpack kurz nach der Pause. Danach ist es Kevin De Bruyne, der belohnt sich für eine gute Leistung, trifft aus der zweiten Reihe zum 3-0. Und ab dem Moment war Belgien auch erstmals Gruppensieger wegen des Torverhältnisses vor Ägypten. Allerdings gab es dann eine Schrecksekunde. 84. Minute, Elijah Just mit seinem dritten WM-Tor. 3 der 4 neuseeländischen WM-Tore hat er erzielt. Und er sorgt dafür, dass Belgien plötzlich Gruppenzweiter ist. Aber direkt im Folgeangriff macht der eingewechselte Romelu Lukaku per Kopf das 4-1. Belgien wieder Gruppensieger und das haben sie sich nicht mehr nehmen lassen. Salemakers sogar noch mit dem 5:1 in der Nachspielzeit. Belgien wird also der Favoritenrolle gerecht und schießt sich zum Gruppensieg mit 5 Punkten. Neuseeland ganz schwach, aber ja, da muss man auch sagen, die sind halt eher nur dabei, weil ja die Teilnehmerausweitung vor allen Dingen Neuseeland am meisten profitieren lässt. Vorher hatte der Ozeanische Fußballverband, und hier ist wichtig zu erwähnen, Australien spielt seit mehreren Jahren, Jahrzehnten in Asien, um dort auf höherem Niveau getestet zu werden. Deshalb ist Neuseeland die einzig nennenswerte Fußballnation in Ozeanien. Es gibt nur noch 10 andere Verbände und das sind alles Inselstaaten, und dementsprechend musste Neuseeland hier nur ein paar Inselstaaten und am Ende Neukaledonien mit 3:0 bezwingen, um fix dabei zu sein, ohne Playoffs, ohne irgendwas. Und das wird auch ab 2030 weiterhin so sein. Also Neuseeland kann sich eigentlich nicht mehr nicht qualifizieren für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ganz kurz noch, wie geht's weiter für Belgien, entweder gegen Algerien oder Österreich oder Senegal, Südkorea sind weitere Alternativen, also die müssen jetzt noch den letzten Tag der Gruppenphase abwarten, um zu wissen, gegen wen es geht. Wann es geht, ist klar, in Seattle am Mittwoch um 22 Uhr deutscher Zeit. Zum Abschluss der Folge kommen wir zum Vorschau auf den letzten Spieltag der Gruppenphase. Die Gruppen J, K, L werden komplettiert. Es geht los mit L, 23 Uhr erst deutscher Zeit, der erste Anstoß der Nacht in New York und Philadelphia. In New York spielt England gegen Panama. England braucht einen Sieg für den sicheren Gruppensieg. Panama, das einzige WM-Team noch ohne Tor, also vielleicht hören wir auch nochmal die panamaische Torhymne, das wäre doch schön. Allerdings Panama kann nicht mehr weiterkommen, ist garantiert Gruppenletzter. Dann parallel Kroatien gegen Ghana. Ghana noch ohne Gegentor. Kroatien braucht ein Unentschieden. Ansonsten wäre der Iran sicher weiter. Ansonsten müsste Kroatien sehr zittern. Also Kroatien dürfte dieses Spiel nicht verlieren in Philadelphia. 1:30 Uhr dann der Anstoß in Gruppe K. Da haben wir Kolumbien, Portugal. Interessant hier, Kolumbien reicht schon ein Unentschieden, um vor Portugal die Gruppe zu gewinnen. Parallel ist die Partie aber für das insgesamt weitere Fortkommen des Turniers interessanter. Die Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan. Usbekistan können wir vernachlässigen. Die müssten schon einen Kantersieg landen ab 7:0, dass die hier irgendwie weiterkommen können. Aber die DR Kongo, die kann schon mit einem Sieg sicher das 16. Finale klar machen. Wenn sie nicht gewinnen, sind sie allerdings auch raus. Also siegen oder fliegen, die Devise für die Demokratische Republik Kongo und ihrem natürlich berühmtesten Fan, der Fanstatue in Ehren an den ehemaligen Ministerpräsidenten Lumumba. Wir haben die Story gehört, ihr könnt sie auf ntv.de nachlesen. Zum Abschluss Gruppe J, und da wird es jetzt nochmal so ein absoluter Gehirnschmalz am Samstag, kann ich euch leider nicht ersparen, aber wir nähern uns dem Thema mal. Drüber steht Schande von Kansas City? Fragezeichen. Wir hatten die Schande von Gijón, als sich Deutschland-Österreich 1982 in Spanien den Ball zugeschoben haben, kurioserweise zulasten von Algerien. Deutschland brauchte das 1:0, hat das 1:0 gemacht und dann gibt es 80 Minuten Ballgeschiebe. Hier haben wir jetzt folgende Ausgangslage. Beiden Mannschaften reicht garantiert ein Unentschieden. Beide Mannschaften wissen allerdings auch, welche Ausgangslage sie haben im Gruppendritten Ranking, weil ja alle anderen Partien, alle anderen Vorrundengruppen vor diesem Duell schon durch sind. Das heißt, es gibt ein Szenario. Folgendes. Und das wäre ziemlich lustig. Kroatien verliert nicht gegen Ghana. Das würde ich sagen, ist realistisch. Die Demokratische Republik Kongo gewinnt aber nicht gegen Usbekistan. Dann wäre folgendes Szenario. Österreich könnte das Spiel mit einem Torunterschied verlieren und wäre trotzdem weiter, aber hätte, wenn sie es denn verlieren und nicht unentschieden spielen oder gewinnen, den potenziell leichteren Gegner, vermutlich Belgien, eventuell Schweiz, statt Spanien. Wer hier Zweiter wird in dieser Gruppe, bekommt definitiv Spanien. Wenn Österreich nicht verliert, egal was die anderen Gruppen vorher gemacht haben, bekommen sie Spanien. Wollen sie Spanien? Weiß ich nicht. Natürlich ist klar, wenn jetzt Kroatien mindestens einen Punkt holt gegen Ghana, früher in der Nacht, die DR Kongo gewinnt, dann darf Österreich nicht verlieren, dann ist das alles Makulatur, weil dann wäre Österreich mit einer Niederlage ausgeschieden. Dasselbe würde für Algerien gelten und dann würde ich doch sagen, ja, ist hier vielleicht ein 0:0. Wahrscheinlich analog zum Spiel in Gruppe D, Australien-Paraguay, da lief es ja ähnlich. Also das ist wirklich eine verrückte Konstellation und wir wollen dazu auch nochmal hören, was denn der österreichische Reporter Andreas Hagenauer sagt. Er ist für die Zeitung Der Standard unterwegs bei der WM und er hatte uns ja schon zu Turnierstart ein bisschen was zu Österreich gesagt. Und jetzt nochmal ganz kurz, ja, sein Blick auf diese verrückte Konstellation.
Also ich finde es ganz lustig, man sagt ja immer, dass es keinen Fußballgott gibt, aber diese Konstellation ist schon absolut absurd und Ich kann es ehrlich gesagt einfach nicht einschätzen. Ich weiß wirklich nicht genau, was da hinter verschlossenen Türen abläuft. Natürlich wird einmal natürlich gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen, bla bla bla. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, was man davon halten kann.
Österreichs deutscher Trainer Ralf Rangnick sagt übrigens, so etwas kann man nicht planen, also angesprochen auf irgendwie hier absichtlich zu verlieren oder so. Wir werden die Mannschaft so vorbereiten wie bei jedem anderen Spiel, sodass sie es gewinnen kann. Er war aber auch im Interview bei Servus TV, das hatte ich mir angeschaut, er war da aber auch, ja, sag ich mal so, sehr auf ein Unentschieden schon ausgerichtet. Also er hat jetzt auch da gesagt, ja, Ziel ist ein Unentschieden, vielleicht können wir es auch gewinnen, so sinngemäß. Ne? Also es war jetzt dann doch ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und wir hören jetzt auch noch einen letzten Punkt von Andreas Hagenauer zu dieser besonderen Thematik.
Sehr lustig in der Situation ist auch, dass Ralf Rangnick und sein Team ja irgendwie nicht müde werden, zu betonen, dass Österreich jedes Spiel gewinnen will. Und man hat das schon noch gesehen, zum Beispiel in der Qualifikation gegen Rumänien auswärts, da stand es lange 0-0, Österreich eigentlich das bedeutend bessere Team. Und will dann aber ein Unentschieden hat schon gereicht. Also ein Remis hätte schon gereicht für die fixe Qualifikation. Nur haben sie dann eigentlich in den letzten Minuten noch auf Sieg gespielt, sich quasi in den Konter eingefangen und also nach dem Freistoß und dann die Partie noch verloren. Also das ist eigentlich irgendwie auch ganz lustig und an dieser Situation, so wie dass Österreich dieses Spiel eigentlich gar nicht gewinnen will.
So, ich würde sagen, das war genug Gehirnschmalz am Morgen, aber das Gute ist, mit dem Ende der Gruppenphase ist dann auch klar, es gibt nur noch Do or Die, Siegen oder Fliegen. Das 16. Finale beginnt ja dann auch schon morgen Abend, 21 Uhr deutscher Zeit, mit Südafrika gegen Kanada in Los Angeles. Ist dann auch die einzige Partie des Abends. Werden wir in der morgigen Ausgabe drauf schauen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen, es gibt noch das Spiel Jordanien-Argentinien. Ja, habe ich nicht ganz vergessen, aber es geht ja wirklich um gar nichts mehr. Jordanien hat zweimal verloren, ist raus. Argentinien zweimal gewonnen, ohne Gegentor jeweils, ist weiter. Die einzige Frage, wird Messi geschont? Spielt er? Kann er seinen Torrekord weiter ausbauen? 5 Argentinien-Tore gehen allesamt auf Lionel Messi in diesem Turnier. In Dallas wird gespielt, parallel zum Österreich-Algerien-Spiel. Ich bin Kevin Schulte, sage danke fürs Zuhören hier bei NTV Sport täglich zur Fußball-Weltmeisterschaft. Neue Folgen am Start. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Ciao, ciao.